Aber außer Frage steht auch, wenn alle gesund bleiben und alle so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht 10 Spieler tauschen im Sommer. Das steht außer Frage. Eigentlich auch nicht 5. Vielleicht 1, 2 plus Verletzte. Ja, und deswegen muss man Vollgas geben, mehr als vielleicht zuvor.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Die letzte Folge liegt jetzt schon ganze 2 Wochen zurück und ich muss ehrlich sagen, mir hat es letzte Woche schon ein bisschen gefehlt, in diesem Rahmen hier zu quatschen. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich auch heute wieder an meiner Seite unseren Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger begrüßen darf. Grüß dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen.
Das Ganze hat natürlich einen Grund und der lautete die Nationalmannschaft. Es war Länderspielpause, da dort währenddessen immer zu ganz vielen Themen unglaublich viel besprochen und berichtet wird, haben wir beide uns gesagt, wir warten lieber noch ein bisschen ab, was da alles so passiert und besprechen es im Nachhinein. Du warst auch noch mit dem DFB zusammen unterwegs, deswegen wollen wir es jetzt zusammen Revue passieren lassen.
Richtig, ich war gut beschäftigt in diesen 7, 8, 9 Tagen. Da war kein Platz für den Podcast und es ging eben um die DFB-Elf, aber es gibt ja immer wieder überschneidende Themen, was den FC Bayern und was die Nationalmannschaft betrifft.
Ganz genau. Die wollen wir heute nacheinander abhaken. Deshalb fange ich einfach mal ganz einfach an. Werden wir eigentlich Europameister jetzt, Kumbi?
Boah. Also ich bin nach dieser Länderspielperiode deutlich zuversichtlicher, dass es eine gute Europameisterschaft wird, weil ich glaube, dass Julian Nagelsmann die richtigen Lehren gezogen hat aus dem Österreich-Spiel, aus dem Türkei-Spiel. Und jetzt wirklich, er hat es selbst gesagt, einen Kader des Momentums nominiert hat und die Spieler haben es ihm gedankt. Und man merkt es auch, wenn man sich da im Kreise der Nationalmannschaft bewegt. Die Spieler, da sind viele Spieler dabei, die haben richtig Bock. Und denen merkst du an, hey, Nationalmannschaft ist was Geiles. Und das hast du davor, war das immer so ein bisschen eine kleine Last.
Du hast natürlich die Frage noch ganz gut umschifft mit deiner Antwort. Ich versuche später nochmal, ob wir nochmal Europameister werden. Ist natürlich auch bewusst polemisch ein bisschen gestellt worden, die Frage ist natürlich. Ja ganz klar. Du hast aber eben schon jetzt ein bisschen den Kader und alles Mögliche und die Woche und auch deine Eindrücke sozusagen angerissen. Wollen wir natürlich jetzt vertiefen, deshalb starten wir direkt mit unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Die Rubrik hätte tatsächlich diesmal auch so ein bisschen die Wiederauferstehung der Nationalmannschaft heißen können. Für mich unglaublich eigentlich, was diese Woche oder passiert ist rund um diese Mannschaft, rund um diese Euphorie. Auch komisch irgendwie, dass das innerhalb von 10 Tagen so schnell wieder entstehen konnte. Für mich eigentlich der Indiz dafür, wie sehr Fußball Deutschland danach gelächzt hat, wieder was Positives rund um die Nationalmannschaft A berichten und auch sehen zu können und sich einfach mal wieder auf so ein Spiel zu freuen. Und auch mal wieder beim Tor zu jubeln. Also all das, dass ich bei einem Florian-Würz-Tor nach 7 Sekunden plötzlich hier in der Redaktion stand. Und also das, da habe ich mich selbst vor dem Spiel nicht gesehen, bin ich dir ganz ehrlich. Und plötzlich stand ich da und ich war nicht der Einzige. Und wir haben uns einfach gefreut und gesagt, hey, geil, was passiert hier gerade?
Ja, das Ganze hat angefangen bei der Kadernominierung durch Julian Nagelsmann, wo er eben gesagt hat, Kader des Momentums. Und es waren ein paar Spieler dabei, so wie Mittelstädt oder Undav etc., die wirklich Lust am Fußball vermittelt haben und natürlich die Rückkehr von Toni Kroos, die hat da schon für eine gewisse Euphorie gesorgt rund um die Mannschaft. Er selber hat eine Pressekonferenz gegeben, die ich bemerkenswert fand, wo man schon gemerkt hat, auch bei den Trainingseinheiten, die wir beobachten durften, er ist jemand, der eine Mannschaft anführen kann, der ein Leader ist. Wir hatten ein Interview mit Robert Andrich, der gesagt hat, ja, er ist eine Autoritätsperson und er macht es aber mit einer gewissen Ruhe. Er ist keiner, der die ganze Zeit rumbrüllt. Und das hat man gespürt. Also Julian Nagelsmann hat wirklich die richtigen Schräubchen gedreht.
Ich fand bemerkenswert, was Toni Kroos auch nach den Spielen gesagt hat. Und zwar, dass er meinte, man hat gemerkt, dass nicht so viele Spieler einen Rucksack mitgenommen haben. Dadurch, dass der Kader halt ganz neu war, wie du es eben gesagt hast, oder was heißt ganz neu, aber auf vielen Positionen neu war, er jetzt die letzten 2, 3 Jahre ebenfalls nicht mehr dabei war, Katar zum Beispiel nicht miterlebt hat, die ganzen Stuttgart-Spieler noch gar nichts sozusagen miterlebt haben, hast du gespürt, okay, es haben nicht mehr viele diese letzten Jahre auf dem Buckel und wollen es irgendwie, sind verzweifelt oder sind auch vielleicht so ein bisschen erdrückt von diesen ganzen negativen Eindrücken. Hattest du da auch das Gefühl, dass das vielleicht so ein bisschen das Positive war, dass einfach viele Leute wirklich einfach gut gelaunt zur Nationalmannschaft gereist sind und nicht so nach dem, oh, bitte lass uns das jetzt nicht wieder passieren?
Also, wenn man sich zum Beispiel Dennis Undav anschaut, so nur als Beispiel für viele, viele andere Spieler, der kommt mit einem Schwung zur Nationalmannschaft, den er vom VfB mitnimmt. Der ist richtig geil drauf, dass er nominiert ist. Der hatte fast Tränen in den Augen, als er dann bei uns bei den Interviews war. Nachdem er in Lyon sein Debüt gefeiert hat, hat das Trikot in der Hand gehabt, hat erzählt, also das bekommt jetzt meine Frau und ob sie es wäscht oder nicht, ist mir völlig egal. sie darf damit machen, was sie will. Und im Vorfeld hat er schon erzählt, dass für ihn die Nationalmannschaft Deutschlands immer schon die A-Option war. Ja. Also man hat am Beispiel Dennis Undav gemerkt, der hat richtig Bock auf Fußball, der hat richtig Bock auf die Nationalmannschaft und der kennt diesen Fail von Katar nicht, 2022. Und der hat die Niederlage gegen die Türkei nicht mitgemacht und der hat die Niederlage gegen Österreich nicht mitgemacht. Und bei einem Robert Andrich hast du gemerkt, der ist auch immer noch fasziniert von dem Gedanken, hey, ich bin jetzt deutscher Nationalspieler, ich habe schon ein gewisses Alter, aber jetzt darf ich dabei sein und ich spiele neben Toni Kroos und die halbe Stunde, die ich gegen Österreich gespielt habe, die belastet mich gar nicht, weil ich blicke jetzt nur noch nach vorne. Und das hattest du zum Beispiel bei einem Leon Goretzka, der ja die WM 22 in Katar mitgemacht hat und auch nicht immer die besten Momente in der Saison hatte, hättest du das wahrscheinlich nicht gehabt, diese neue, frische Euphorie.
Ja, wer hätte das am Ende gedacht, dass diese Nationalmannschaft vielleicht diesen riesen Bayern, aber auch Dortmund-Block, den es über Jahre jetzt gab, vielleicht dann doch nicht mal gebraucht hat. Ne, vom BVB war am Ende Niklas Füllkrug dabei alleine, von Bayern am Ende sogar nur 3 Spieler, da kommen wir gleich nochmal zu, weil Pavlovic und Neuer jeweils, Pavlovic gar nicht erst angereist ist und Neuer verletzt abreisen musste. Und trotzdem funktioniert es. Also das heißt ja, okay, vielleicht braucht es immer gar nicht die besten, nominell besten Spieler, sondern vielleicht wirklich den halt besten Kader.
Ja, und die Leute, die halt jetzt gerade in diesem Moment topfit sind und auf dem Zenit ihrer Schaffenskraft. Und Julian Nagelsmann blickt da nicht mehr auf alte Erfolge und auf alte Meriten, sondern sagt einfach, ich schaue mir jetzt an Tag X an, wer ist am besten drauf. Er ist ein großer Statistikfan, hat ja auch immer wieder betont, welche Spieler rein von der Statistik her die besten sind, und so hat er nominiert und so hat er aufgestellt.
Du warst jetzt, wie gesagt, hautnah dabei beim DFB, bist mit denen auch nach Frankreich gereist und alles. Was ich mich dann ja schon frage, es wirkte jetzt, wenn ich es von außen mir die Pressekonferenzen, die Interviews und alles angeschaut habe, wirkt es sehr, sehr locker von Beginn an, von Beginn weg eigentlich. Hast du trotzdem so ein bisschen gespürt, weil im Endeffekt natürlich klar, dass nach dem Frankreich-Spiel die Euphorie dann riesig wurde und dass dann eine gewisse lockere Atmosphäre da war, das verstehe ich ja. Aber das Frankreich-Spiel hätte ja auch in die Hose gehen können und dann wäre der ganze Zirkus wieder von vorne losgegangen. Hast du das schon auch gespürt, dass da so ein gewisser Druck auf der ganzen Geschichte drauf war?
Man hat es im Nachhinein gemerkt, wie groß die Erleichterung war. Also die Erleichterung hat uns vermittelt, wie groß die Anspannung davor war. Also ein Ilkay Gündoğan, der war auf der Pressekonferenz in Lyon, war ein ganz anderer Ilkay Gündoğan als der danach zu uns in die Mixzone kam. Ein Lächeln auf dem Gesicht, auch wenn seine Leistung persönlich jetzt nicht die allerbeste war, aber man hat schon gemerkt, puh, wir haben hier gerade Frankreich geschlagen und zwar relativ beeindruckend und ungefährdet. Klar gab es ein paar Momente, wo Frankreich treffen hätte können,
ja.
Aber man hat auch schon im Vorfeld gemerkt, ich habe ja auch die Pressekonferenz mit Didier Deschamps und mit Kylian Mbappé besucht. Die Franzosen haben sich überhaupt nicht mit Deutschland beschäftigt. Da ging es die ganze Zeit um Mbappés Zukunft und da ging es um, was werden wir bei der Europameisterschaft reißen. Also das Spiel gegen Deutschland, das haben auch die französischen Journalisten so en passant mitgenommen, ja. So nach dem Motto, ja,
was? Kleiner Aufbaugegner.
Ja, also ein Halbsatz ist mir von Kylian Mbappé im Gedächtnis geblieben, wo er gesagt hat, ist immer noch eine gute Mannschaft Deutschland. Ansonsten ging es gar nicht um das Spiel.
Ja gut, das sagen wir, glaube ich, das sagt, glaube ich, jeder Spieler vor jeder PK. Du kannst gegen den Fünftligisten im Pokal spielen und würdest sagen, ja. Die haben auch Qualität.
Also wir haben, wenn ich sage wir, Deutschland, die DFB-Elf, wir haben die Franzosen schon eiskalt erwischt.
Ja, und dafür, wie gesagt, für, glaube ich, auch so ein kleines, so eine Aufruhr in Europa wieder gesorgt. So nach dem, oh, verdammt. Vielleicht ist mit denen tatsächlich doch zu rechnen.
Sie sind wieder da.
So Blödsinn, so nach dem Motto, wir haben uns eigentlich
die
gehofft.
Die Turniermannschaft
genau,
ist wieder da.
Genau, wir haben gehofft, wir machen alle irgendwie netten Urlaub im Sommer in Deutschland und ja. die fliegen wieder relativ früh raus, was natürlich, wie gesagt, absolut weiterhin alles auch möglich ist.
Ja,
wir wollen
klar.
Jetzt hier nicht sofort hier, wir wollen ja aber auch kein Euphoriebremser sein. Ne? Aber also schon.
Nein, also es gibt jetzt auch keinen Grund, die Euphorie zu bremsen. Also Lothar Matthäus hat ja gesagt, mit einem Augenzwinkern, diese Mannschaft kann nicht nur Europameister werden, sie muss es werden.
Das ist das alte Selbstverständnis
von Lothar Matthäus. Das alte Selbstverständnis von Lothar Matthäus. Ich meine, der Mann ist Weltmeister geworden. Für den ist das wahrscheinlich so.
Kann man sich eine Scheibe von abschneiden, so heißt es natürlich. Ich will mit dir nochmal kurz über Julian Nagelsmann sprechen. Wie wichtig waren diese Siege für ihn und vielleicht auch für sein Standing, auch über den Sommer hinaus beim DFB zu bleiben?
Er ist in einer komfortablen Situation. Also beim DFB kann man sich eine Fortführung der Zusammenarbeit gut vorstellen. Julian Nagelsmann ist da relativ offen. Ich glaube, er hat jetzt nochmal Blut geleckt und hat richtig Spaß an dieser Nationalmannschaft, weil er eben auch gemerkt hat, er kann etwas bewirken in nur Mit nur wenigen Handgriffen kann er etwas bewirken. Ihm wird ja immer nachgesagt, er möchte tagtäglich auf dem Trainingsplatz stehen. Aber ich glaube, bei Julian Nagelsmann ist angekommen, auch als Nationaltrainer kannst du Einfluss nehmen und musst nicht immer nur mit dem arbeiten, was du von den Vereinen bekommst, sondern du kannst wirklich Einfluss nehmen und Wirkung zeigen.
Was hörst du denn so für Informationen? Also wie gesagt, du hast es eben schon angesprochen, er kann sich's vorstellen, der DFB kann sich's auch vorstellen, haben sie auch öffentlich gesagt. Jetzt ist natürlich die große Frage für Nagelsmann, es wurde jetzt ja auch viel diskutiert. Auf der einen Seite, klar, wäre es vielleicht super, beim DFB weiterzumachen, wenn du aber jetzt schon den Vertrag sozusagen unterschreibst und dann scheidest du wirklich nach der Vorrunde oder im Achtelfinale aus, spielst kein gutes Turnier, so, und dann bist du kaum noch tragbar, so wie es eigentlich Löw und Flick, die Vorgänger, auch waren, dann aber, weil sie eben die Verträge vorher schon unterschrieben hatten, geblieben sind, das Ende ist, glaube ich, allen klar. Wenn du es auf der einen Seite aber jetzt nicht machst, dann vielleicht erst nach der EM auf den Markt wieder kommst, egal wie die EM ausgegangen ist, könnte es auch sein, dass es für den großen Trainermarkt da draußen viel zu spät ist. Das heißt, schon so eine kleine Krux, in der er sich da befindet, oder?
Ja, alle Beteiligten befinden sich da in einer Zwickmühle, aber also wenn ich der DFB wäre, würde ich da schnell ein sehr gutes Angebot hinlegen. Jetzt ist ja auch wieder Geld im Säckel bald, mit dem man dann auch Julian Nagelsmann überzeugen kann, weil das ist Fakt. Julian Nagelsmann, für den ist es aktuell eine Herzensangelegenheit. Er hat auf viel Geld verzichtet. Mhm. Er hätte mehr verdienen können, beziehungsweise Hansi Flick hat mehr verdient als er. Was man so hört, sind ja alles immer nur geschätzte Werte, da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber Julian Nagelsmann hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen bei seinen Trainerwechseln, dass ihm Geld nicht ganz so wichtig ist, sondern für ihn geht es halt wirklich darum, dem DFB, dem deutschen Fußball zu dienen bei einer Heim-EM. Und das ist schon auch für ihn eine große Nummer. Wie es danach weitergeht, also was man so hört, ist es wirklich noch alles total offen.
Wollen wir nochmal ganz kurz die Woche, um sie ein bisschen abzuschließen, wer sind denn so deine großen Gewinner dieser Woche? Nagelsmann vielleicht natürlich klar auch zu nennen, Groß wahrscheinlich als einer der größten Gewinner unter anderem, allerdings war es, ja, um ehrlich zu sein, vielleicht jetzt auch nicht so brutal überraschend für alle, die ihn regelmäßig verfolgen, dass der da seine Leistung bringt. Oder hattest du jetzt schon das Gefühl, dass da viele sich die Augen gerieben haben und gesagt haben, wer ist das denn?
Nee, das habe ich nicht so wahrgenommen. Also, dass er Leistung bringen kann, war klar. Was so ein bisschen die, nicht Entdeckung, aber was schon bemerkenswert war das Duo Wirtz Musiala. Mhm. Das sind zwei absolute Gewinner, die sich da festgespielt haben mit ihren Leistungen. Robert Andrich, muss ich sagen, hat zwei richtig gute Partien abgerissen, war so der Abfangjäger.
Der Türsteher,
ich habe ihn im Vorfeld gefragt, ob er sich denn mit so Spitznamen wie Ackergaul oder Kettenhund anfreunden.
Ackergaul, ist auch nicht schlecht.
Ja, Ackergaul haben die Kollegen der Elf Freunde geschrieben. Ich habe im Fernsehen bei Sport1 davon gesprochen, dass er ein Kettenhund wäre. Er hat gesagt, es war noch kein Spitz, also er interessiert sich nicht für Spitznamen, es war noch keiner dabei, der top ist. Aber wir bleiben dran, wir überlegen uns was für ihn. Aber Robert Andrich ist einer der großen Gewinner, das muss man schon so sagen. Mir fällt derzeit kein besserer Sechser ein, neben Toni Kroos, der in der Nationalmannschaft da genauso Leistung bringen könnte wie er.
Ja, und vor allem diese Pärchenbildung, wie du sie eben angesprochen hast, wie Nagelsmann sie auch angesprochen hat. Ne? Du hast jetzt einen Mittelblock von zwei Spielern, also wenn du die Innenverteidiger und die Sechser mitnimmst, zwei Spieler Bayer Leverkusen, Tah und Andrich, und zwei Spieler Real Madrid, Kroos und Rüdiger. Also wenn da nicht eine gewisse Abstimmung sowieso schon vorhanden ist, wo soll sie dann vorhanden sein? Und danach hast du ja händeringend gesucht in der Nationalmannschaft, dass du jetzt nicht mehr irgendwie 11 Leute da aufstellst und die müssen sich alle 3 Monate neu erfinden, wenn die da zusammengewürfelt sozusagen wie so ein Haufen rumlaufen, sondern halt diese Blockbildung. Wenn sie halt nicht mehr vom FC Bayern, da wollen wir jetzt gleich zu sprechen kommen, vorhanden ist, dann musst du sie woanders suchen. Und wenn du sie dort findest, umso besser.
Richtig.
Jetzt schauen wir uns die Bayern-Spieler natürlich nochmal an. Da waren nämlich viele natürlich nicht dabei. Es gab auch 2, 3 Rückschläge, sozusagen. Pavlovic als allererstes konnte nicht anreisen, unglaublich bitter. Mandelentzündung gehabt, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, und ist dann gar nicht erst zum DFB gereist. Bedeutet wahrscheinlich für den Jungen, dass erstmal die EM-Chancen ja deutlich gen Null gesunken sind, oder?
Ja, gen Null würde ich jetzt nicht sagen. Er ist ja jetzt im erweiterten Kreis und er ist ja jemand, der Leistung...
Konnte sich aber natürlich jetzt nicht präsentieren.
Genau, er konnte sich jetzt nicht im Rahmen der Nationalmannschaft präsentieren, was ziemlich bitter war für ihn, weil er ja wirklich in den letzten Bayern-Spielen seine Leistung gebracht hat. Aber es ist schon so, sich jetzt noch in den Kader reinzuspielen, wird schwierig. Das hat ja den Ton, haben wir ja gehört, von Julian Nagelsmann gleich zu Beginn. Es wird schwierig für alle anderen, sich da noch hineinzuspielen, weil es eben so gut funktioniert hat. Und für Alexander Pavlovic ist es bitter, Aber abgefahren ist der Zug noch nicht für ihn. Auch so Leute wie Leroy Sané haben natürlich alle Chancen. Da hatten wir ja die Aussagen von Felix Groß, dem Bruder von Toni Groß, der gesagt hat, also den Sané, entweder muss er spielen oder erst gar nicht im Kader, weil es ist keiner, der auf der Bank sitzen kann. Da bin ich ganz anderer Meinung. Erstens ist Leroy Sané.
Sie ist wie Toni Kroos sozusagen, der auch schnell versucht hat, das war nämlich mein erster Gedanke, entschuldige, dass ich unterbreche, das war mein erster Gedanke, den ich gedacht habe, oh, der sagt ja Felix Groß eigentlich nicht so aus dem gar nichts. Weißt du, was ich meine?
Also ja, es war also Felix Groß, ich hatte auch schon ein paar Mal Kontakt mit ihm, er ist natürlich schon einer, der meinungsstark ist, aber er spricht da niemanden nach dem Mund. Also die Vermutung, er hätte da im Namen von Toni Kroos gesprochen, die hatte ich nie, aber er war da, glaube ich, aus meiner Sicht auf dem Holzweg. Es wird natürlich schwer für Leroy Sané, sich da gegen Wirtz und Musiala durchzusetzen. Aber auch das habe ich den Bundestrainer gefragt, ob es denn denkbar ist, dass alle drei spielen. Und er hat gesagt, ja, warum nicht? Kein Problem. Also Leroy Sané ist auf alle Fälle ein Kandidat für den EM-Kader und er ist auch ein Kandidat für die Startelf, weil er eben auch bei den Bayern Leistung gezeigt hat. Er hat natürlich jetzt eine kleine Delle, lang nicht mehr getroffen bei den Bayern, aber wie er sich aufgeopfert hat, trotz seiner Verletzungen, trotz seiner Wehwehchen, wie Thomas Tuchel immer wieder gesagt hat, das ist beeindruckend und dass er eben zur Nationalmannschaft nachgereist ist, auf Einladung von Julian Nagelsmann, das zeigt ja auch, dass er voll integriert ist und voll ein Teil des Kaders ist. Also wenn ich Leroy Sané wäre, ich würde mir keine Gedanken machen, der muss keine Angst haben, dass er nicht zur EM fährt, keinesfalls.
Vielleicht die beste Szene, um zu beschreiben, wie Sanés Körper auch die letzten Wochen ging, ist, dass er in Darmstadt sich, glaube ich, gefühlt gar nicht, er ist eigentlich die 15 Minuten auf dem Platz geblieben, hat sich da weiter warm gemacht, ist gar nicht groß in die Kabine, so nach dem Motto, hey, bloß lass den Körper nicht kalt werden. Ne? Also irgendwie, ja, wenn wir beide mal nochmal kicken würden, würden wir es wahrscheinlich eh nicht machen, dass bloß der Körper nicht kalt wird.
Also am bemerkenswerten fand ich eigentlich die Nummer in Bochum, als er ja eigentlich geschont werden sollte und als es dann aber gegen Bochum Richtung Niederlage ging, er auf den Platz gekommen ist und dann wieder der Beste war.
Ja, ja.
Oder einer der Besten. Also das ist schon beeindruckend, wie Leroy Sané die Hinrunde absolviert hat, was er da geleistet hat und wie er sich in der Rückrunde in den Dienst der Mannschaft gestellt hat bei den Bayern. Also das muss man honorieren und das wird der Bundestrainer auch honorieren. Wie gesagt, das ist ja ein eindeutiges Zeichen, wenn er zur Nationalmannschaft nachreist. 100%. Dass er da absolut ein Teil des Kaders sein wird.
Weil er sich natürlich aber auch zwischenmenschlich weiter eingliedern sollte, beziehungsweise eingegliedert fühlen sollte. Denn man hatte schon das Gefühl, wir wollen noch einen O-Ton nochmal von Jamal Musiala eben hören, dass irgendwie auch in der Mannschaft, dass einfach dieser ganze, wie Jamal Musiala es uns gleich erklärt, der Vibe im DFB-Team so ein bisschen anders war. Wir hören einfach mal ganz kurz rein.
Ja, richtig gut. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, gegen zwei Top-Mannschaften zwei Siege zu holen, ist gut. Ich glaube, wir haben auch gutes Fußball gespielt, Spaß gehabt. Alles, was wir machen wollten, hat gut funktioniert. Wir haben Chancen kreiert, wir haben gut verteidigt und gefühlt hat jeder Spaß gemacht. Und auch man fühlt es jetzt von Tag zu Tag, auch den ganzen Camp, die Vibes sind richtig gut.
Jetzt ist natürlich die Frage, es ist ja um viele Personalien, zum Beispiel auch die Personalie Hummels, auch Goretzka so halb, Sané jetzt auch halt durch den Felix Groß-O-Ton darüber gesprochen worden, okay, vielleicht zerstören auch so ganz große Namen diesen positiven Vibe, wenn sie dann halt nicht Stamm spielen zum Beispiel, sondern wenn sie da halt mitfahren am Ende, um dann eine Rolle zu übernehmen, wie Thomas Müller sie zum Beispiel gerade macht. Du kommst dann für 15, 20 Minuten rein und musst halt da dann alles geben. Und dass sich da vielleicht ein paar nicht mit identifizieren können, ist das vielleicht auch so der Gamechanger jetzt gewesen in dieser Periode, dass du halt viele Leute auf der Bank hattest, wie du es eben beschrieben haben, Dennis Undav, der einfach nur überglücklich war, dass er da war.
Ja, also Robert Andrich hat das bei uns im Interview auch gesagt, es geht darum, sich nicht zu freuen, wenn mein direkter Konkurrent in der Mannschaft eine gelbe Karte bekommt, damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich spielen darf, größer wird, sondern es geht darum, dass jeder seine Rolle kennt, das hat Julian Nagelsmann auch betont. Es gibt diese Rollengespräche, und wer sich damit identifizieren kann, hat eine gute Chance, dabei zu sein. Und wer nicht, der ist eben nicht dabei. Und vielleicht sieht Julian Nagelsmann da bei Leuten wie Mats Hummels eine größere Gefahr. Aber ich bin dagegen, immer da so Stinkstiefel-Alarm zu rufen und zu sagen, boah, der fügt sich nicht ein. Also letzten Endes sind's ja doch alle Profis und haben alle schon ihre Leistung gebracht. Und die Karriere eines Mats Hummels wird nicht deswegen schmäler, nur weil er vielleicht nicht zur Europameisterschaft fährt.
Obwohl er es, glaube ich, trotzdem gerne würde.
Ja, klar, also die wollen alle spielen und die wollen alle bei der Nationalmannschaft sein, aber der Bundestrainer entscheidet.
Manuel Neuer hätte auch gerne gespielt, besonders nachdem Julian Nagelsmann erzählt hat, er wird die Nummer 1 sein bei der EM. Und dann kommt diese Verletzung wieder dazu. Ist jetzt ein Muskelfaserriss, ist jetzt nichts, womit der Monate ausfällt. Gegen Dortmund, glaube ich, könnte es eng werden, so dass man hört, aber danach wird er wieder irgendwann zur Verfügung stehen. Und trotzdem passt es irgendwie in das Bild von diesem Zweikampf Neuer, Ter Stegen, finde ich seit Jahren, dass es wird sich vor großen Turnieren immer für Neuer entschieden. Die ganzen Spiele davor macht aber meistens Ter Stegen.
Ja, also da muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es war brutal, was wir durften die erste Trainingseinheit komplett sehen. Und es war brutal, wie Marc-André Ter Stegen und Manuel Neuer da den Bällen entgegengesprungen sind und da Paraden abgeliefert haben. Also da ging teilweise auf der Pressetribüne ein Raunen rum, weil es waren wirklich unfassbare Paraden dabei. Also manche Spieler sind wirklich bei so Torschussübungen dran verzweifelt, wie die sich da auch gegenseitig gepusht haben und zeigen wollten, hey, ich bin ein richtig guter Torhüter. Und so auf der Torhüterposition haben wir bei der Europameisterschaft kein Problem. Ich finde es aber richtig, dass Julian Nagelsmann sich entschieden hat und Manuel Neuer ins Tor zu stellen, weil er hat nochmal eine größere Ausstrahlung und nochmal, ich glaube, wenn du als Stürmer der anderen Mannschaft auf Manuel Neuer zuläufst, dann rutscht dir das Herz schon manchmal in die Hose. Und auf das wird Julian Nagelsmann setzen. Und dass er jetzt Manuel Neuer nicht sofort wieder aus dem Kader nimmt, ist ja auch völlig richtig. Also wenn ein Mittelfeldspieler sich einen Muskelfaserriss zuziehen würde, dann würde ja Julian Nagelsmann auch nicht sagen, der ist jetzt sofort weg.
Ich möchte noch einmal nachhaken, und damit man mich da richtig versteht, ich möchte Manuel Neuer und seine Aura überhaupt nicht schmälern, zu 0,0%. Und trotzdem frage ich mich das ganz ehrlich, jetzt ist ja am Ende Marc-André Ter Stegen auch seit über 10 Jahren beim FC Barcelona, oder seit genau 10 Jahren, glaube ich. Also hat auch diese Vita, wie gesagt, Neuer, klar, Welttorhüter, Weltmeister geworden. Das sind natürlich Titel, die am Ende Ter Stegen nicht hat, ist trotzdem auch Champions-League-Sieger geworden. Ist das wirklich noch so groß, der Unterschied? Du berichtest das gerade darüber. Ich habe mir die Einheit auch online angeguckt. Da sind ja teilweise 5 Minuten gar kein Tor gefallen bei einer Torschussübung, weil die beide die nur rausgekratzt haben. Ist das wirklich noch so ein großer Unterschied zwischen den beiden? Also du wie gesagt, du kennst sie ja auch ein bisschen näher, vielleicht von der Aura her im Training. Da spürt man das?
Ja, spürt man schon. Also Manuel Neuer ist halt nochmal eine andere Kategorie, auch vom Selbstverständnis her und auch was seine Wirkung innerhalb der Mannschaft betrifft. Das muss man so feststellen. Und Marc-André Ter Stegen hat einfach das Pech, dass er in einer Generation geboren ist, in der es einen Manuel Neuer gibt.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es dort natürlich auch verletzungsbedingt mit Manuel Neuer weitergeht. Wollen ihm natürlich wünschen, dass er zur EM rechtzeitig natürlich dann fit ist, auch so in Form ist, dass er dann halt diese Nummer 1
rollt. Ich gehe davon aus, er wird gegen Dortmund aussetzen, aber dann geht es wieder weiter.
Spätestens gegen Arsenal wahrscheinlich wieder im wichtigen Spiel dann dabei sein. Das, was ich eben noch vergessen habe, was ich natürlich mit dir noch besprechen wollte, wir haben natürlich auch noch eine zweite Rubrik. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen schauen, wer, ich habe eben schon über die Gewinner der Woche gesprochen, jetzt können wir uns nur einen, beide nochmal aussuchen in unserer zweiten Rubrik. Also ich habe eben schon angedeutet, Spieler der Woche. Für mich, na gut, ist auch wieder, wirst du wieder sagen, das ist ja wieder einfach, Toni Kroos. Also es ist einfach so zurückzukommen. Und jetzt sind ja am Ende, ich glaube, Felix Kroos hat es im Podcast von den beiden gesagt, wenn man die Gazetten durchgelesen hat, die Tage, dann dürfte wirklich maximal noch der Bundeskanzler häufiger erwähnt worden sein, als dass es Toni Kroos erwähnt wurde. Also unvorstellbar, es war ja ein Fokus auf ihn drauf. Und
ja,
dann,
die Pressekonferenz, der Raum war voll, ich weiß gar nicht, ich glaube, halbe oder dreiviertel Stunde hat die Pressekonferenz gedauert mit Toni Kroos und er hat einfach eine Aura und er ist einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste deutsche Fußballer der Geschichte und das merkt man auch und er ist einfach gereift, nochmal ein Stückchen, zieht andere mit, also einen Mittelstädt, wie er den dann geführt hat, nachdem der ja in Frankreich so ein paar Pirouetten mitbekommen hat von Ousmane Dembélé und so weiter.
Die war die erste halbe Stunde schwindlig.
Genau, dem war die erste halbe Stunde schwindelig und trotzdem, Toni Kroos hat ihn an die Hand genommen und dann ging es weiter.
Ja, und hat es am Ende ja auch super gemacht, hat ihn danach nochmal gelobt, extra. Also wie gesagt, was ich eben noch sagen wollte, du kommst mit so einem Knall zurück, ne, und dann lieferst du so ein Spiel in Frankreich ab, haust deinen eigenen Mitspieler Tchouaméni mit einer Weltklasse-Grätsche sozusagen noch um, wo ich echt sage, also das haben sich, glaube ich, viele verwundert die Augen gerieben, die jetzt nicht regelmäßig Real Madrid schauen und gesagt haben, Toni Kroos am Boden, das wurde der gefoult oder was ist da gerade passiert? Eigentlich normalerweise liegt er da doch nicht rum.
Ja, weil er auch eine unfassbare Eleganz hat am Ball.
Ja. Also wie gesagt, ich kann einfach nur meinen Hut davor ziehen. Vielleicht zauberst du jetzt gerade noch irgendjemand anderen aus dem aus deinem Hut raus. Aber Toni Kroos ist für mich der Spieler, der wirklich alles überstrahlt hat die Woche.
Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir heute keinen Dissens.
Ja.
Toni Kroos ist auch mein Spieler der Woche, weil das war wirklich beeindruckend auf allen Ebenen. Also im Training, medial auf der Pressekonferenz, nach den Spielen im Interview, auf dem Platz. Es hat einfach alles gepasst und man hat einfach gemerkt, Julian Nagelsmann hat da an den richtigen Schrauben gedreht und hat da den richtigen Mann, den fehlenden Mann reingeholt.
Freut mich, dass wir beide da auch mal gleicher Meinung sind. Ist ja auch, das ist auch mal, ich wollte ganz sagen, wollte schon auf den Tisch klopfen, ist doch auch ein schönes Gefühl. Drehen wir das den ganzen Kram wieder zu den Bayern um, bedeutet das natürlich kein ganz so gutes Signal an Leon Goretzka. Dass jetzt auf der einen Seite, wie du eben angesprochen hast, Robert Andrich so einen guten Job gemacht hat und Toni Kroos selbst auch. Heißt was für Leon Goretzkas EM-Hoffnung?
Ja, also ich bin nicht der Bundestrainer. Leon Goretzka wird liefern müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass Leon Goretzka reinrutscht in den EM-Kader. Einfach aufgrund seiner Erfahrung und weil man weiß, wenn er topfit ist, dann kann er Leistung bringen. Aber für die erste Elf, Stand jetzt, wird es vermutlich nicht reichen, weil der Bundestrainer eben betont hat, also wer jetzt dabei war, hat natürlich Vorteile. Ist ja auch vollkommen klar. Ich bin gespannt, wie Goretzka darauf reagieren wird jetzt in den anstehenden Spielen der Bayern, ob er immer noch seine Quarterback-Position, die wir ja schon besprochen haben, so gut ausfüllen wird. Ich hoffe es für ihn, weil ich ihn als Fußballer und als Mensch schätze. Aber Fakt ist, dass es für ihn natürlich auch schwer wird und die Ansage des Bundestrainers gilt natürlich auch ihm.
Du kennst ihn jetzt ja auch ein bisschen, verfolgst ihn seit Jahren bei den Bayern. Man sagt ihm ja immer nach, dass er halt Spieler ist, da er halt auch clever ist, ein cleverer Mann ist, dass der halt viel über solche Sachen auch nachdenkt, auch grübelt, manchmal vielleicht auch zu lange grübelt, besonders nach der WM 2022, da diese Rückrunde zu sehr mit sich selbst beschäftigt war. Glaubst du, das könnte vielleicht so ein bisschen ein Problem werden die nächsten Wochen, dass er jetzt weiß, ey, das steht, also es ist 2:12 eigentlich, mindestens. Für meine Hoffnung, weißt du, also für meine eigenen Ambitionen, weil es wäre natürlich jetzt erst seit so langen Jahren ein Gesicht, ein wichtiger Teil der Nationalmannschaft und dann ist es vielleicht das größte, wichtigste Turnier jetzt, so in, halt durch diese Heimeuropameisterschaft und so kurz davor stehen halt seine Chancen zum ersten Mal seit jetzt mindestens 8 Jahren halt einfach schlechter.
Ich schätze ihn so ein, dass er da einen Push bekommt, dass er da Motivation rauszieht und zeigen möchte, ich bin jemand, der zu den besten Fußballern Deutschlands gehört und ich gehöre in die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ganz einfach. Also ich glaube nicht, dass er sich da hängen lassen wird, weil er bei den Bayern ja ein wichtiger Faktor ist, aktuell, und er hat seine Rolle inne und die wird er wunderbar ausfüllen, gehe ich davon aus, und dann muss der Bundestrainer entscheiden, ob das reicht für den EM-Kader.
Zu den besten deutschen Fußballern gehörte sehr, sehr lange auch Serge Gnabry. Der ist jetzt wieder zurück, eindrucksvoll, 2 Toren.
Hackentor hat mir sehr gut gefallen.
Hackentor gegen Mainz. Wir beide hätten uns, glaube ich, einen kleinen Kreuzbandriss zugezogen.
Nicht nur einen kleinen Kreuzbandriss.
Sehr, sehr großen sogar. Also von daher freuen wir uns, dass bei ihm nicht so passiert ist, sondern er war ja wirklich jetzt sehr, sehr lange raus und dann in Darmstadt auch gleich wieder getroffen. Also wirklich super Comeback und trotzdem, ja, wird es für so jemanden dann wahrscheinlich besonders eng. Ne? Also bei Goretzka war jetzt zumindest die Einheiten davor auch mit dabei, ist im Rhythmus. Wie gesagt, bis Gnabry jetzt so in den Rhythmus kommt, ihm werden die 2 Wochen jetzt wahrscheinlich brutal gut getan haben, weiter zu trainieren. Und trotzdem die Zeit sehr, sehr kurz, sich dann noch irgendwie ins Fenster zu spielen.
Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit für ihn. Also da hat er natürlich mit seinen Verletzungen Pech gehabt, gerade auch mit dem gebrochenen Arm da, den er sich bei Preußen Münster zugezogen hat. Ja, da hat Thomas Tuchel auch schon gesagt, dass er natürlich auch vorsichtiger in die Zweikämpfe gegangen ist nach seiner Rückkehr und so weiter. Und ich glaube, dass es wirklich ein Wettlauf mit der Zeit wird für Serge Gnabry, aber er kann sich da keinen Vorwurf machen, wenn er nicht nominiert werden sollte, sondern das ist halt dann einfach Pech gewesen.
Warum ist ein Wettlauf gegen die Zeit wird, das wollen wir uns jetzt von Julian Nagelsmann selbst nochmal anhören. Am Anfang habt ihr den Teaser ja schon mal gehört. Hier geht es den ganzen O-Ton nochmal, wie er erklärt, beziehungsweise was seine Planungen mit dem Kader Richtung EM sind.
Ja, die Botschaft an die genannten Spieler ist, dass wir es jetzt gut gemacht haben und dass sie Vollgas geben müssen, um auf den Zug noch aufzuspringen. Und am Ende müssen sie besser sein als irgendjemand, der jetzt dabei ist. Ja, in welcher Rolle auch immer. Sie müssen besser sein als die dabei sind. Das ist sehr klar, sonst sind sie nicht dabei. Aber das gibt trotzdem oder wird's, sagt der Rudi auch immer, der hat eine große Erfahrung. Es verletzen sich leider manchmal noch 1-2 Spieler zwischen letzten Lehrgang und Turnier. Ich hoffe es nicht, aber es kann passieren. Und wird auch der ein oder andere vielleicht das Momentum nicht mehr haben, weil irgendwas nicht mehr läuft. Ja. Aber außer Frage steht auch, wenn alle gesund bleiben und alle so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht 10 Spieler tauschen im Sommer. Das steht außer Frage. Eigentlich auch nicht 5. Vielleicht 1, 2 plus Verletzte. Ja, und deswegen muss man Vollgas geben, mehr als vielleicht zuvor.
Ja, also da ist jetzt alles drin, was Julian Nagelsmann eben denkt. Das ist eine klare Ansage. Er muss natürlich auch den aktuellen Spielern Vertrauen aussprechen, und weil es war eine gute Länderspielperiode, und da wäre es, glaube ich, falsch zu sagen, ja, und dann im Sommer tausche ich wieder 10 Leute aus und so weiter. Das machst du natürlich auch nicht. Also es war das richtige Maß zwischen Fördern und Fordern, sage ich jetzt mal.
Was ich noch interessant finde, jetzt zu der jetzigen Phase, um vielleicht noch über die beiden Spieler zu sprechen, die jetzt sehr viel gespielt haben von den Bayern beim DFB, Kimmich und Musiala, fangen wir gleich mit Kimmich vielleicht einmal an, den schwerstmöglichsten Gegner wahrscheinlich im ersten Duell gehabt mit Kylian Mbappé auf der Seite. Und ich kann mich jetzt sofort an ein Laufduell erinnern, was er so super aufgenommen hat, also so klasse gelesen hat, an dem am Ende weggerätscht, wo ich sage, Joshua Kimmich, Respekt, das ist so genau so dieses Verhalten als Rechtsverteidiger, habe ich A, seit Jahren von dir nicht mehr im direkten Zweikampf so gesehen, und B, beim DFB-Team seit Jahren vermisst.
Ja, er ist wieder in der Spur. Er hat die Rolle als Rechtsverteidiger angenommen. Das war schon beeindruckend, weil es war natürlich schon so, dass man gerade beim Thema Geschwindigkeit sich Sorgen machen musste gegen Kylian Mbappé. Da hat jeder Schwierigkeiten. Also ich kenne keinen Spieler, der da locker und lässig Kylian Mbappé abkochen würde. Aber Joshua Kimmich hat das richtig gut gemacht, und er ist jetzt wieder ein Rechtsverteidiger geworden. Es hat auch eine tolle Wandlung durchgemacht. Also es gibt nichts Negatives über Joshua zu sagen.
Julian Nagelsmann hat das Ganze ja auch nochmal unterstrichen, indem er gesagt hat, eigentlich so ein Plädoyer auf ihn gehalten hat, fand ich, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Niederlande, und gesagt hat, ey, wie wichtig der eigentlich ist. Und der geht vielleicht auch mal einem auf den Sack, um auf Deutsch das so zu sagen, ja, mit seinem Ehrgeiz. Aber Das ist ein super Zeichen an die Mannschaft, auch an die jungen Spieler, so also nach dem Motto, wir sind die halt alle nicht zum Spaß. Wir sind da, du kommst auch nur zu so einer Vita, wie Joshua Kimmich sie gemacht hat, indem du halt einfach ehrgeizig bist über die Ohren hinaus. Also es muss dir ja nicht aus dem Kopf rausschießen, der ganze Ehrgeiz.
Ja, auf jeden Fall. Also du brauchst solche Typen, der die nicht ganz so erfahrenen Nationalspieler auch an die Hand nimmt und die immer wieder fordert und ihnen sagt, du musst das machen, du musst das machen, du musst auch mich unterstützen, ich bin kein Alleskönner, ich bin zwar einer der besten Fußballer Deutschlands, aber allein geht's nun mal nicht, das ist ein Mannschaftssport. Und da hat Joshua Kimmich seine Rolle richtig, richtig gut gefunden. Er hat auch diese Leaderlast ein bisschen ablegen können, weil die jetzt Toni Kroos auch ein bisschen mitträgt, weil die Ilkay Gündogan mitträgt als Kapitän. Aber das ist schon beeindruckend, weil die anfänglichen Leistungen, zum Beispiel gegen Freiburg von Joshua Kimmich, waren ja jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Das hat auch Thomas Tuchel so erkannt. Aber sich so da reinzufuchsen in die neue Thematik, und deswegen bin ich auch der Meinung, du kannst einen Joshua Kimmich eigentlich im Sommer nicht abgeben als FC Bayern, weil du würdest ja 3 Spieler auf einmal abgeben. Du würdest einen Rechtsverteidiger abgeben, du würdest einen Sechser abgeben und du würdest einen Achter abgeben. Man braucht in einem Kader eben vielseitige Spieler, die alles so ein bisschen auch können und da für Flexibilität sorgen können. Und soweit ich weiß, gibt es von Joshua Kimmichs Seite keine großen Abschiedsgedanken vom FC Bayern, sondern, und das ist auch ein Punkt, der Leroy Sané zum Beispiel, er hat es ein bisschen angedeutet, anfixt, dieses Champions-League-Finale 2025 in München. Ja. Da hört man immer wieder aus Spielerkreisen, das ist ein Punkt, der macht die Spieler richtig heiß. Die wollen da ins Finale kommen, die wollen ein Finale daheim haben und die wollen es besser machen, als es 2012 passiert ist. Also ich weiß von einigen Spielern, dass das schon so ein Fixpunkt ist, wo sie sagen, das mache ich noch mit. Das gebe ich mir auf alle Fälle.
War ja auch bei Manuel Neuer und Thomas Müller die beiden Verlängerungen sozusagen wichtig, ne? Wo jetzt ja auch die Frage war, okay, geht es vielleicht irgendwann auch schon Richtung Karriereende? Genau. Wäre ja ein sehr, sehr standesgemäßes.
Ja, also dieses Champions League Finale, das heizt vielen Profis beim FC Bayern ein.
Was macht das mit der Kaderplanung der beiden? Ist jetzt gar nicht vorgesehen, dass wir darüber sprechen, aber ich meine, finde es ganz interessant, dass du das sagst, weil man ja schon das Gefühl hatte, eigentlich könnte ein größerer Umbruch anstehen im Sommer, jetzt dadurch, dass auch ein neuer Trainer kommen wird, dass Max Eberl jetzt wieder neu dabei ist und sozusagen seine erste Transferperiode da hat. Jetzt sagst du, okay, viele Spieler Kimmich, Sané, die ja unter anderem auch damit zumindest in der Öffentlichkeit kokettiert wurde, dass die Abgänge sein könnten, können sich vorstellen.
Aber nie von ihnen selbst.
Nein, genau, in der Öffentlichkeit.
Nie von ihnen selbst. Es wurde also immer wieder spekuliert. Ich glaube, Max Eberl wird niemandem etwas schenken, wird niemandem sagen, du kriegst jetzt noch einen Vertrag, damit du dieses Finale daheim eventuell erleben kannst, weil man kann das ja gar nicht planen. Das ist ja kein Spiel, das man auf dem Reißbrett planen kann. Aber ich glaube, dass bei manchen Spielern immer zu sehr spekuliert wird, sie könnten gehen und dann geht es um Geld und Finanzen und ich glaube, es gibt viele Bayern-Spieler, die gerne ein bisschen weniger verdienen würden, aber sich diese sportliche Chance, also nicht gerne weniger verdienen würden.
Ich wollte gerade sagen.
Wir alle möchten immer ganz viel Geld verdienen, aber für die der sportliche Wert eben auch eine große Rolle spielt.
Einen sportlichen Wert hat natürlich auch Alphonso Davies die letzten Monate, Jahre beim FC Bayern gehabt. Hat sich jetzt, wie fandest du das eigentlich? Also ich habe mir das angeschaut bei der kanadischen Nationalmannschaft, wo er auch dazu gefragt wurde, zu seiner Zukunft. Und hat dann also es gibt dann die Möglichkeit, man umschifft das ganze Thema oder aber man haut mal alles raus, was man so weiß. Oder aber Möglichkeit C, die hat er dann genommen, man sagt einfach gar nichts. Also guckt dann den Fragesteller an und sagt, netter Versuch, aber machen wir heute nicht, solange bis der Pressesprecher einschreitet. Was sagt dir das so für ein Gefühl?
Ähnliches habe ich bei Kylian Mbappé mitbekommen auf dieser Pressekonferenz. Da ging es die ganze Zeit nur um Real Madrid. Also ich dachte, ich wäre im falschen Film, weil auf deutschen Pressekonferenzen...
Hast du verlaufen? Wir sind in der falschen PK gelandet.
Auf deutschen Pressekonferenzen ist es üblich, dass man 2-3 Fragen schon stellt, die nicht aufs Spiel konzentriert sind. Aber also sowas habe ich noch nie erlebt. Das war ich lost in translation bei dieser Pressekonferenz. Ja, Alphonso Davies ist so ein Fall. Er hat den Anspruch, dass er so bezahlt wird wie die Führungsspieler, aber er hat in letzter Zeit eben noch nicht wieder sein Niveau bekommen wie zuletzt. Und ich weiß, dass die Bayern sich nicht darauf einlassen werden, ihr Gehaltsgefüge da ein bisschen durcheinander bringen zu lassen, weil er hat natürlich jetzt schon ein paar Spiele gemacht, die nicht top waren. Mhm. Er war einer der Profiteure der verletzten Misere. Er hat ja oftmals gespielt, wo er es nicht wirklich gerechtfertigt hat, aber es war nun mal kein anderer Linksverteidiger da, hat auch Thomas Tuchel schon so angedeutet. Deswegen, das wird spannend, aber wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich eher dazu tendieren, dass er den Verein verlässt.
Ich glaube auch, es wäre tatsächlich vielleicht ganz gut für den FC Bayern, da nochmal etwas Neues zu probieren auf der linken Seite, besonders da Davies mit seinem, wie lange sein Vertrag noch geht, also auch sein Alter, Möglichkeit als Abnehmer Real Madrid, ob das jetzt am Ende so kommt, ist natürlich was anderes, aber auch viel Geld in die Kassen spülen könnte, die du natürlich auch dann wieder anders einsetzen kannst. Ne? Also wie gesagt, diesen Kader, und du hast es eben angesprochen, du suchst halt bei Bayern immer viele Spieler, die sehr variabel sind. Ne? Mit Rafa Guerreiro hast du zum Beispiel ja hinten links noch jemanden, der kann auch Mittelfeld spielen, kann auch links vorne spielen. Mit Alphonso Davies hast du schon jemanden, der sehr stark auf diese Linksverteidigerposition sozusagen festgeschrieben ist. Kann auch links vorne klar mit seinem Tempo was machen, ja. Ist aber zu Tor ungefährlich dafür eigentlich, meiner Meinung nach.
Ja, und er würde jetzt keinen Innenverteidiger spielen, genau. Oder sowas, oder keinen Sechser, was ja bei David Alaba zum Beispiel später gekommen ist, der dann als Sechser spielen konnte, als Linksverteidiger angefangen hat und dann ein Weltklasse-Innenverteidiger geworden ist. Das sehe ich jetzt bei Alphonso Davies nicht. Also es sind schwierige Verhandlungen zwischen der Davis-Seite und dem FC Bayern, aber die Bayern sind gewillt, da nicht nachzugeben.
Ich will nochmal, letzter Punkt, sportlich gesehen zum DFB, da haben wir gleich noch ein außersportliches Thema sozusagen, aber letzter Punkt sportlich, du hast eben auch Führungsspieler angesprochen und da fand ich einen O-Ton jetzt noch ganz interessant, und von Jamal Musiala, der gesagt hat, ich bin kein Bambi mehr. So sein Spitzname ja, aus früheren Zeiten sozusagen, sondern der damit eigentlich auf den Punkt bringen wollte, hey Leute, ich bin jetzt seit 3, 4, 5 Jahren im Business dabei, ich habe die Nummer 10 bei der Nationalmannschaft neu bekommen in dieser Länderspielperiode, ich bin Stammspieler in der Nationalmannschaft, sowohl wie bei Bayern München, ich habe einen gewissen, was heißt Führungsanspruch, aber ich möchte nicht mehr als das junge Talent gesehen werden, sondern ich bin gestandener Profi. Wie siehst du seine Entwicklung und traust du ihm das schon zu in dem Alter, das er jetzt ist, halt so eine weitere Entwicklung, weitere Rolle einzunehmen?
Also qualitativ ist er über jeden Zweifel erhaben. Der ist seit Wochen in bestechender Form, sowohl beim FC Bayern als auch jetzt in der Nationalmannschaft, und er hat alles Recht der Welt, da auch Ansprüche davon abzuleiten. Also Er ist kein Bambi mehr, er ist jemand, der immer für Gefahr sorgt. Also ich habe jetzt schon einige Spiele der Bayern in dieser Saison gesehen und jetzt eben die beiden Länderspiele. Da geht das Zittern los beim Gegner, wenn Jamal Musiala den Ball hat, weil er immer torgefährlich ist, weil er immer einen Trick parat hat, weil er manchmal ist er gedanklich schon wieder weiter und dann überholt er sich quasi selber. Aber ob er jetzt Führungsspieler werden muss, weiß ich gar nicht. Also er kann ja, so wie es Thomas Müller gesagt hat, er kann der Zauberer vorne sein, gemeinsam mit Flo Wirtz. Das ist die Rolle, die ihm auch ganz gut steht und er hat schon offensiv teilweise eine schwere Last zu tragen gehabt bei den Bayern. Das muss man schon so sagen. Also gerade in der Rückrunde, ich habe es schon mal gesagt, da war dann die spielerische Idee nach vorne der Bayern ein bisschen limitiert und dann hat man sich eben auf Jamal Musiala verlassen und man konnte sich auf ihn verlassen. Also die Tore, die er in Bochum gemacht hat, die er in Freiburg gemacht hat, das hat schon viel Schönes gehabt, ja.
Kann eigentlich nur vom Frankfurter Rasen ausgebremst werden, Jamal Musiala. Da hast du nochmal gesehen, wenn du so einen Schwerpunkt hast, wie er ihn halt hat, ne, und dann so kurvenartige Bewegungen machst, dann
also
ein bisschen seifiger Untergrund.
Bei der einen Szene in der zweiten Halbzeit im Strafraum, wo er quasi über sein eigenes Knie fällt, da dachte ich echt, boah, das war nochmal knapp. Also das war schon, ich sage jetzt nicht lebensgefährlich da in Frankfurt, aber man hat schon gemerkt, dass es da Probleme gibt.
Lebensgefährlich ist zwar das nächste Thema, was wir besprechen wollen, nicht. Und trotzdem wurde es teilweise so diskutiert, als wäre es lebensgefährlich gewesen. Wir wollen natürlich auch nochmal ganz kurz über diesen, ja, Eklat in Anführungszeichen sprechen. Und zwar den Wechsel vom Ausrüster des DFBs, Adidas, zu Nike. Ihr werdet es da draußen alle mitbekommen haben, die Tage. Es war ja auch omnipräsent. Jetzt warst du vor Ort und hast mir auch schon sozusagen gezwitschert, dass du die Pressemitteilung gleich zweimal lesen musstest, weil du im ersten Moment nicht glauben konntest, was du da liest?
Ja, also wir haben um 16 Uhr haben wir ja immer unsere Update-Redaktionssitzung und währenddessen kam eben die Pressemitteilung rein und ich habe die zweimal gelesen, weil ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also Nike, der neue Ausrüster der deutschen Fußballnationalmannschaft des DFB, und dann habe ich aber gleich in die Sitzung gerufen, Breaking. Hier tut sich gerade eine ganz große Nummer auf. Man muss dem DFB gratulieren dazu, dass er in den Augen von Nike den Marktwert hat. Angeblich laut Handelsblatt liegt der Vertrag ja bei 100 Millionen pro Jahr. Und wenn Nike denkt, dass man mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und dem DFB das alles wieder reinholen kann und dass man so einen Werbewert generiert, Chapeau DFB, also sie sind doch keine kleine Nummer mehr im europäischen und im Weltfußball. Aber ich fand die Kommunikation gegenüber Adidas nicht ganz fair. Also diese über 70-jährige Zusammenarbeit da so Knall auf Fall zu beenden und in Herzogenaurach bei Adidas hat man dann gesagt, ja, wir haben heute davon erfahren. Also da hätten es die Leute mit den drei Streifen schon verdient gehabt, dass sie da ein bisschen vorgewarnt werden und auch da eine kommunikative Strategie entwickeln zu können. Allerdings habe ich auch vernommen und gehört, dass man beim DFB eben die Befürchtung hatte, dass es vorher geleakt wird, dass es vorher durchgestochen wird und das hat der DFB auch offiziell dann verkündet. Es gibt natürlich auch die Gefahr von Insiderhandel etc. Das sind alles große Aktiengesellschaften und wenn irgendein Mitarbeiter vorab erfahren würde, dass der Deal so eingetütet wurde, wie er eingetütet wurde, dann kannst du natürlich im großen Stil Aktien kaufen etc.
Klar.
Das ist ein schwieriges Terrain. Ich fand auch ein bisschen schwierig, wie sich viele Politiker da geäußert haben und da auf diesen Zug aufgesprungen sind und da die Kategorie Moral aufgemacht haben. Aber letzten Endes muss der DFB aufgrund, der Campus ist teuer und
das ganze Leben des DFB ist teuer.
Das ganze Leben des DFB ist teuer und deswegen musste man sich da fürs Geld entscheiden. Es ist aus romantischer Sicht traurig, aber aus monetärer Sicht notwendig. Ich bin jetzt nur ich hoffe, dass man das anständig zu Ende bringt, dass beide Seiten nochmal richtig Gas geben. Die ganze Kampagne rund um die neuen Trikots war ja richtig gut. Da hat ja Adidas fast schon alleine so ein bisschen die EM-Euphorie angeheizt. Es ist schade, aber alles geht irgendwann mal zu Ende.
Ich finde, der entscheidende Punkt ist das, was du eben angesprochen hast und auch wenn du schon ein bisschen erklärt hast und ich verstehe, dass hinter der Art der Kommunikation natürlich auch, wie du es eben gesagt hast, Insiderhandel und so eine Pressemitteilung kommt meistens nicht von gar nichts, einfach nur zu dem Zeitpunkt dann genau raus. Und trotzdem passt es halt so in das Bild der letzten Jahre vom DFB. Also diese Kommunikation nach außen halt mit einer Pressemitteilung, die du halt nicht nur zweimal lesen musst, weil du es nicht glaubst, sondern weil du es auch den Inhalt beim ersten Mal gar nicht richtig verstehst, ne, weil es wieder so ein Fachdeutsch ist sozusagen, ne, wo du irgendwie denkst, hey,
da kommt es auf jede Zeile an.
Genau, kommt es auf jede Zeile an, so, und, aber das ist ja erstmal das Einzige, was du dazu liest. Also das sind ja die ersten Zeilen, die dann sowohl auch bei uns online als auch bei allen anderen möglichen Medienhäusern gespielt werden. So, und du hast keinen O-Ton dazu, du hast gar nichts dazu, in dem ersten Moment jetzt meine ich. Und da ist es dann halt schon so, dass ich sage, wie gesagt, vom Inhalt her, dass du das Geld brauchst und das anscheinend so ein Angebot, dass du es nicht ablehnen kannst. Also ich habe mit meinem Papa mal darüber gesprochen, er hat mir gesagt, in jedem anderen Unternehmen wäre das später rausgekommen, dass die von Nike so ein Angebot gehabt hätten und der hätte das nicht angenommen, musst du den DFB-Präsidenten schmeißen.
Ja, ja, klar. Ne?
Also das ist, klar. Dann musst du ihm sagen, hey, alles klar, dann machst du deinen Job hier gerade falsch.
Die Verantwortlichen sind dem Verband verpflichtet. Natürlich. Und müssen da jeden Euro zusammenkratzen, den sie kriegen können. Wir waren alle bei den Verhandlungen nicht dabei. Es kann natürlich auch sein, dass Nike ein bisschen gedrängt hat und gesagt hat, wir müssen das jetzt alles mal zu Ende bringen, sonst können wir nicht mehr so viel bezahlen. Es ist ein Stück Sportgeschichte, das da verloren geht.
Ja.
Aber Adidas kann sich ja den Deal wieder zurückholen in einigen Jahren.
Dauert dann noch ein bisschen. Wie gesagt, geht er überhaupt erst ab 2027
richtig,
los?
Richtig, richtig.
Glaubst du denn jetzt vielleicht da noch die letzten zwei Fragen zu? Dann wollen wir das Thema auch abschließen. Wurde jetzt auch so viel drüber gesprochen.
Ja.
Trotzdem, wie gesagt, ab 2027 geht das Ganze los. Das DFB-Team ist jetzt noch in Herzogenaurach, also sozusagen im Herzstück von Adidas, während der EM auch beheimatet. Glaubst du, da könnte irgendwas hängen bleiben? Oder sind beide Seiten eigentlich so?
Nee, in erster Linie sind da Profis unterwegs. Also es wäre maximal unprofessionell von beiden Seiten, wenn man da jetzt irgendwas liegen lassen würde. Dann, also ich meine, Adidas will immer noch Geld verdienen mit der Fußballnationalmannschaft. Die Nationalmannschaft will gut in der Öffentlichkeit dastehen. Der DFB will gut in der Öffentlichkeit dastehen. Also ich würde niemanden empfehlen, da irgendwie einen Konflikt heraufzubeschwören.
Letzte Frage zu diesem außersportlichen Thema. Wie gut gefällt dir eigentlich der Song Major Tom?
Ja, sehr gut. Also es ist, ich habe einige Kollegen, die schon sagen, ich kann es nicht mehr hören, dieser Hype. Wir haben das ja exklusiv vermeldet am Tag des Spiels gegen die Niederlande, dass Major Tom die Torhymne wird. Ja, ist doch eine nette Geschichte. Also ich finde das Lied gut. Thomas Müller hat auch gesagt, das kann man wunderbar mitgrölen.
Hat es auch gleich mitgegrölt auf dem Platz.
Genau, auch wenn man keinen Sitzen hat, hat er gesagt. ist ein Klassiker der neuen deutschen Welle. Ich bin nur, man muss nur immer wieder darauf hinweisen, das Lied ist nicht von Major Tom, sondern es heißt Major Tom, in Klammern völlig losgelöst.
Vollkommen richtig.
Das wird manchmal ein bisschen falsch dargestellt, aber auch nicht schlimm.
Wir bleiben da auf jeden Fall gespannt, wie es so weiter wird. Es wird ja nicht der offizielle Torsong während der EM werden, das wurde ja schon bekannt gegeben, die UEFA Besitzer sozusagen, die Rechte dann am Ende wird dann irgendein Tor-Jingle von denen werden, aber...
Ja, es wird, soweit ich weiß, es gibt ja diese WM-Hymne und ein Teil daraus, 30 Sekunden oder so, ein Schnipsel wird dann die Torhymne.
Ich fand es ganz schön, um das Thema dann damit auch abzuschließen, was Julian Nagelsmann gesagt hat, und zwar am Ende wollen wir, dass überhaupt irgendein Tor-Jingle erklingt. Ne? Also das ist unsere Aufgabe, dass überhaupt, egal was da dann kommt und wenn es nur ein Horn ist, was da 30 Sekunden lang irgendwie bläst.
Meistens brüllen ja die Spieler selbst so laut, dass sie es gar nicht hören, was da für eine Musik gespielt wird.
Schließen wir das ganze Thema DFB ab, wollen jetzt zum Schluss nochmal zu einer neuen Rubrik kommen und nochmal den Blick auf die Bayern richten und so ein bisschen das, was sich da auf der Trainerbank auch die nächsten Monate bewegen könnte. Gibt es ja ein, zwei Namen, wollen wir jetzt eben nochmal diskutieren in der neuen Rubrik.
Das Gerücht der Woche.
Es gibt viele Namen, ich habe es eben schon angesprochen, die jetzt natürlich klar in Verbindung gebracht werden. Xabi Alonso, immer noch der größte Name, der omnipräsenteste, Plan A, wie man ihn vielleicht auch nennen möchte. Jetzt ist so ein Plan B aufgetaucht, möglich. Und zwar Roberto De Serbi, aktuell Trainer von Brighton Hove Albion in England, Italiener, 44. Was hältst du von ihm?
Er ist ein guter Trainer. Er hat in letzter Zeit bewiesen, dass er eine Mannschaft führen kann, zum Erfolg führen kann. Ich weiß, dass Max Eberl ihn sehr schätzt, aber aktuell, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er Bayern-Trainer wird. Irgendwie fehlt mir da das Format. Aber er ist eine gute Lösung, wenn Max Eberl ihn für gut befindet. Also als Bayern-Fan hätte ich da schon Vertrauen zu Max Eberl, der ja wirklich gut vernetzt ist und auch frühzeitig die Qualität von Xabi Alonso erkannt hat und ihn fast nach Gladbach geholt hätte. Also allen Bayern-Fans würde ich da empfehlen, Max Eberl zu vertrauen. Ich finde ja viel interessanter die Nummer, die Lothar Matthäus aufs Tableau gebracht hat.
Hat er ja auch mit euch sozusagen besprochen auf der PK, beziehungsweise dann auch im Interview. Hattet ihr ihn jetzt vor dem Spiel gegen die Niederlande? Da hat er auch einen O-Ton, den wollen wir da jetzt direkt einfach mal anhören. Einen Namen mit ins Spiel gebracht, der ja auch kontrovers bei den Bayern sein könnte. Wir hören uns das ganz kurz mal an.
Der Name, die Nummer 4 ist ein interessanter Name. Ja. Aber auch natürlich mit einem schweren Charakter, ähnlich wie Thomas Tuchel. Das wäre das Einzige, was ich bei ihm sehen würde, weil ich kenne ihn als Trainer, ich kenne ihn als Mensch. Aber wie gesagt, bei Bayern München bist du nicht der Alleinunterhalter wie bei Red Bull Salzburg oder dann in Leipzig, wo es ja dann auch schon ein bisschen Differenzen gegeben hat. Aber Ralf Rangnick wäre für mich jetzt ein Name, den ich mir vorstellen könnte, wenn man die menschliche Seite oder den sturen Weg, den Ralf geht. Und das ist ja bei Bayern, kommt es ja nicht ganz so gut an. Und deswegen sage ich ja, da muss man sich austauschen, man muss Gespräche führen. Und er hat, wo er gearbeitet hat, eigentlich immer erfolgreiche Arbeit geleistet. Er hat attraktiven Fußball spielen lassen, auch mit den Österreichern. Hat man ja gesehen, auch gegen Deutschland vor 6, 8 Wochen. Ist noch länger her, 3, 4 Monate ist es schon her. Niederlagen verdrängt man. Und auch in Leipzig hat er ja seinen Teil dazu beigetragen, setzt auf junge Spieler, wo ja Bayern München auch so ein bisschen hin will, wo auch so ein bisschen die Philosophie von Max Eberl ist. Ja, Ralf Rangnick könnte ein Name sein, der gespielt werden muss oder zumindest muss er auf dieser Liste draufstehen, die Max Eberl erstellt hat.
Ja, Ralf Rangnick, aktuell Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, der wird in Österreich nicht vergöttert, aber sehr, sehr, sehr geschätzt. Also ich kenne keinen Deutschen, der aktuell beliebter in Österreich ist als Ralf Rangnick. Also die vertrauen ihm auch. Und wenn man sich auch mit österreichischen Kollegen unterhält, die halten ganz große Stücke auf Ralf Rangnick. Für Bayern wäre es natürlich eine interessante Nummer, eine kuriose Nummer. Es gab ja immer wieder mal so kleine Feindseligkeiten zwischen Ralf Rangnick und auch Uli Hoeneß, aber Ralf Rangnick wäre ein Mann, der ein Konzept hätte. Die Frage ist, inwieweit passt das dann wieder mit Christoph Freund und mit Max Eberl zusammen? Soweit ich weiß, beschäftigen sich die Bayern derzeit nicht mit Ralf Rangnick. Vielleicht tun sie es jetzt, nachdem Lothar Matthäus das auch ins Spiel gebracht hat. Aber es wäre eine gute Lösung.
Ist ja auch eine große Lösung, ne? Also obwohl er jetzt kein großer Eckspieler ist, obwohl er jetzt nicht die 1000 Titel gewonnen hat, ist er ja schon ein großer Name im deutschen Fußball in den letzten Jahren. Wie gesagt, der Erfinder gefühlt von Hoffenheim mit, der Präger vom RB Leipzig.
Der Erfinder der Viererkette gefühlt. Gab es ja im Sportstudio diesen legendären Auftritt, wo er an der Tafel die Viererkette erklären musste. Da hat man dann schon gemerkt, in welchem Steinzeitalter sich Fußball-Deutschland noch damals befand. Da ist er dann verlacht worden als der Fußballprofessor. Er ist halt schon ein besonderer Charakter und er ist keiner, der irgendwie Kompromisse eingeht und sich da verbiegen lässt, sondern er hat eine klare Idee und die möchte er dann auch durchgezogen haben.
Was ich dabei halt nur interessant finde und vielleicht so das für mich die größte Krux der Bayern ist auf dieser Trainersuche, dass egal, ob wir jetzt über De Serbi sprechen, ob wir über Alonso sprechen, ob wir über Rangnick sprechen, alles Trainer, die aktuell unter Vertrag stehen und der Vertrag auch noch ein bisschen geht, ne, bei den meisten zumindest. Das heißt, da jemanden jetzt schon zu bekommen, na, natürlich kann man auch mit Rangnick vereinbaren, du machst die EM mit Österreich und kommst dann zur Vorbereitung dazu, so nach dem Motto. Und trotzdem ist es ja für die ganze Kaderplanung, für all das, was da jetzt auf Max Eberl zukommt, entscheidend, dass du frühzeitig diesen Trainer hast. Und diese Trainernamen, die halt, das hat Uli Hoeneß letztes Mal auch gesagt, die halt gerade nicht arbeiten, ne? Außer Zinedine Zidane vielleicht, José Mourinho, wo dann ein ganz anderes Regal ist, wo du dann am Ende reingreifst, die gibt es in Deutschland zumindest jetzt nicht wie Sand am Meer.
Das ist richtig, das ist ein Problem für die Bayern, dass kein, so wie Thomas Tuchel, der war ja quasi der natürliche Kandidat für die Nachfolge von Julian Nagelsmann, der war damals frei, der hat in München seinen Lebensmittelpunkt, das war ein kurzer Dienstweg, ein Telefonat von Hasan Salihamidzic zu Thomas Tuchel, das war schnell erledigt, diesmal wird es ein dickes Brett, das die Bayern bohren müssen, aber auch da glaube ich, dass Max Eberl den richtigen Weg findet. Es gibt auch Christoph Freund, der ihn da unterstützt. Also es ist ein eine Teammaßnahme, die die Bayern da durchziehen müssen. Xabi Alonso bleibt aber die Nummer 1.
Wunschlösung A.
Wunschlösung A.
Wie er so schön häufig jetzt genannt wird.
Genau.
Ich merke, du bist sehr überzeugt von der Arbeit von Max Eberl. Das finde ich sehr gut. Sind wir sehr gespannt.
Ja, weil man auch aus dem Verein nur Positives bisher hört. Und man merkt auch, wie er Thomas Tuchel unterstützt, öffentlich wie auch hinter den Kulissen. Also bisher ein guter Griff der Bayern.
Guter Griff der Bayern. Am Wochenende, um damit diese Folge auch sozusagen zum Ende zu bringen, wollen wir jetzt natürlich nochmal auf die Vorschau schauen, auf das Duell, den Klassiker. Borussia Dortmund kommt Samstagabend hierher zum Topspiel. Ist es ein Topspiel noch für dich eigentlich, jetzt, wenn wir es auf die Saison beziehen? Irgendwie hatte ich so in der Vorbereitung, wenn ich mir es jetzt auch so durchgelesen habe und die Zahlen und der BVB hat das letzte Mal in der Liga zumindest vor genau 10 Jahren, 2014 in Bayern, hier in München gewonnen, hat seitdem zweimal noch im Pokal wichtige Spiele gewonnen hier. Ja, okay, und trotzdem die meiste Zeit halt eine richtig deftige Rutsche kassiert. So ehrlich, so muss man es dann auf Deutsch irgendwie sagen. Dazu hast du die Tabellensituation in diesem Jahr, wo sich jetzt alles eigentlich nur noch auf Leverkusen und Bayern konzentriert. Der BVB überhaupt darum kämpft, in die Champions League zu kommen. Ein Punkt vor Rang 5 ist vor RB Leipzig, 10 Punkte hinter den Bayern, sogar ganze 20 hinter Leverkusen. Und irgendwie, obwohl letztes Jahr halt bis zum letzten Spiel darum die Meisterschaft gekämpft haben und Borussia Dortmund eigentlich diesen Titel schon in beiden Händen gefühlt schon hatte, irgendwie habe ich dieses Jahr dieser Klassiker, der so immer so hochgeschrieben wurde. Ich meine, wir beide reden jetzt hier gerade vielleicht jetzt 2 Sätze gleich nochmal über dieses Duell. Das wäre vor 1-2 Jahren ganz anders gewesen. Da wäre die ganze Folge vielleicht, da hätten wir 5 Minuten über den DFB geredet und danach nur über dieses Spiel.
Ja, richtig. Also die sportliche Konstellation ist natürlich verändert im Vergleich zu den letzten Jahren. Es liegt aber an beiden Mannschaften, aber an Dortmund noch ein bisschen mehr, weil Bayern hat ja doch einige Punkte geholt. Wir haben das auch schon besprochen, dass sie gar nicht mal so schlecht schlechter dastehen als letztes Jahr. Leverkusen ist eben der Ausreißer nach oben. Aber Lothar Matthäus hat es auch gesagt, der Druck liegt eigentlich bei Borussia Dortmund, weil bei denen steht es spitz auf Knopf. Haben zwar eine gute Rückrunde gespielt bisher, aber die haben den Druck, dass sie noch in die Champions League kommen. Bei Bayern hast du immer Druck. Also eine Niederlage gegen Dortmund, die wird nicht so leicht verziehen. Aber diesmal muss Dortmund liefern. Aber ich sage es immer wieder, wie oft bin ich vor Spielen gegen Borussia Dortmund gefragt worden, wie das ausgeht. Und immer wieder, weil die Bayern wieder ein bisschen aus einer Schwächeperiode kamen, habe ich dann gesagt, ja, diesmal gewinnt Dortmund. Und ich habe es mir beim Hinspiel verkniffen und habe gesagt, nee, es wird nichts, die Bayern werden gewinnen und ich habe recht behalten. Und so wird es auch wieder sein. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die Bayern das liegen lassen. Weil sie natürlich auch einige Spieler haben, die sich jetzt erholt haben. Leon Goretzka will sich beweisen, wir haben es vorher gesagt, Leroy Sané hat wieder Kraft getankt. Also
gut, wenn es danach geht, hat der BVB auch viele Spieler gehabt, die sich jetzt ausruhen, okay, und beweisen. Okay. Ne? Also wenn du es verstehst, was ich meine.
Fair enough, ich ziehe zurück, Dortmund gewinnt.
So schnell kriege ich dich. Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube auch, wie ich es ja eben auch schon ein bisschen in meiner Einleitung sozusagen gesagt habe, ob es jetzt wieder ein klares Duell wird, okay, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das wird am Ende ein Heimsieg vom FC Bayern München werden.
Davon gehe ich aus.
Damit schließen wir das Ganze ab und wie gewohnt zum Schluss noch 2 persönliche Sachen. Heute nicht die Rubrik Nord-Süd, das machen wir dann in der nächsten Woche wieder, aber trotzdem 2 persönliche Sachen. Und zwar, Kumbi, darf ich allen Menschen, die uns da draußen dann zuhören, verraten, du hast die ganze Folge ganz brav einen Saarbrückenschal um deine Schultern gehabt. Und zwar haben wir alle, die uns in der 3. Folge sozusagen vor 2 Wochen zugehört haben, haben wir ja darüber gesprochen, dass du im Fernsehen sozusagen gesagt hast, du traust Saarbrücken das nicht zu oder du glaubst nicht, dass sie weiterkommen und wenn es dann doch passieren sollte, dann trägst du einen Schal und jetzt hast du es.
Nochmal, das habe ich so nicht gesagt, aber ich habe mich dazu breitschlagen lassen.
Und du wirst ja am Ende, das hast du aber zumindest letzte Woche gesagt, auch noch zumindest ein kleines Bild davon posten.
Richtig, ich mache ein Selfie und dann hänge ich mir den Schal um und also ich lass ihn umgehängt und mach dann ein Selfie und dann kommt es in meine Instagram-Story. Wen das wirklich so sehr interessiert.
Kannst du nur kurz sagen, war kuschelig, der Schal. Hat sich gut angefühlt.
Ja, hier im Raum ist es ziemlich kalt.
Ja, deswegen ganz gut, dass du da nochmal was Kleines.
Also ich kriege keine Mandelentzündung wie Alexander Pavlovic, weil ich hatte den Schal.
Sehr gut. Letzte Geschichte, und zwar, ist natürlich komisch, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, aber ich weiß nicht, ob du es schon vergessen hast, aber wir haben ja darüber gesprochen, gegen wen die Bayern vielleicht im Champions-League-Viertelfinale spielen. Weißt du noch, wen ich da gesagt habe?
Du hast gesagt, sie müssen sich vor Arsenal fürchten oder irgendwie sowas. Hast
genau,
du gesagt.
Ich habe auch gesagt, dass sie auf Arsenal treffen werden. ist am Ende so gekommen.
Hast du die Kugeln angewärmt bei der UEFA?
Das ist richtig. Ich war so zum Hintergrund der Strippenzieher.
Der Strippenzieher, ja.
Der das Ganze gemacht hat. Wie gesagt, habe schon überlegt, meinen Job hier hinzuschmeißen, einfach Hellseher zu werden. Genau. Also,
ein Medium.
Haben wir auf jeden Fall ein paar nach der Folge geschrieben und gesagt, hast du darauf gewettet, Bjarne, dass du, weil wir haben ja die Folge davor rausgebracht, ich sage leider nicht. Ja. Ich und Sportwetten, das ist schon länger keine gute Beziehung mehr, dementsprechend nicht drauf gewettet.
Ja, so aber viel Geld habe ich nicht, dass ich mir bei meinen Tippfähigkeiten Sportwetten leisten könnte.
Sieht bei mir ähnlich aus, deswegen letzte Frage nur dazu. Jetzt ist es Arsenal geworden. Ich kann mich daran erinnern, dass du geschrieben hattest oder beziehungsweise hier auch gesagt hast, da sitzt man so komisch im Stadion, da sieht man irgendwie nicht so gut, weil die Tribüne so aussieht. Freust du dich trotzdem auf die Reise?
Ja, auf jeden Fall. Also jede Champions-League-Reise ist ein Erlebnis. Man sieht mal was anderes. Andere Flughäfen, andere Stadien. aber der sportliche Wert steht im Vordergrund. Und es bleibt ein 50-50-Spiel. Also Arsenal das hat mich ein bisschen gewundert, dass Arsenal so gut bewertet worden ist das Los Arsenal ist gut bewertet worden nach der Auslosung, weil viele gesagt haben, ja, die schlagen wir. Also Vorsicht, Vorsicht. Also die sind nicht umsonst so gut in der Premier League unterwegs.
Aktuell Tabellenplatz 1. Spielen natürlich jetzt am Wochenende gegen City, kann sich dann vieles wieder ändern. Sind ja wirklich sehr, sehr, sehr ein Dreikampf. Trotzdem.
Aber wenn man davon ausgeht, dass die Premier League die beste Liga der Welt ist, wenn du da Tabellenführer bist und oben mit anstinken kannst gegen Liverpool und City, dann bist du auch gegen den FC Bayern kein Underdog.
Das ist doch mal ein Statement, damit beschließen wir diese Folge für heute und können natürlich da draußen euch nur wieder ans Herz legen. Kommentiert diesen Podcast, liked diesen Podcast, abonniert diesen Podcast, das ist natürlich das Allerwichtigste. Ja, und schickt uns gerne Fragen, schickt uns Anmerkungen dazu. Wir lesen uns alles durch, wir sind für alle Tipps da draußen sozusagen zu haben und freuen uns darüber.
Danke und bis zum nächsten Mal.
Danke und bis zum nächsten Mal. Kann ich nur so erwidern, dementsprechend macht euch einen schönen Abend, schöne Woche da draußen. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.